Ja, guten Morgen miteinander. Heute zum Znüne bei mir zu Gast Reinhold Bilgeri.
Friede. Hallo.
Reinhold, schau, dass du Zeit gefunden hast heute Morgen. Für dich, glaube ich, eine kleine unwirtliche Zeit, oder? Haben wir schon mal vor dem Vorgespräch gesagt, Nüne ist so nicht deine.
Na, am Nüne schlafe ich normalerweise, tief irgendwo im Nirvana, weil ich ein Nachtarbeiter bin. Ich mache fast alles, was ich tue in der Nacht. Und darum brauche ich dann am Morgen eine kleine Zeit. Aber für eine Vollerte, ja, man denkt, also gut,
Heute haust du
dann
mal.
lass mich gehen mal jetzt.
Wie, wenn du es ja gesehen hast, in dem Fall startet dein Tag ein bisschen später. Wie startet der bei dir? Was schaut denn bei dir so das Frühstück aus? Bist du ein Morgenmensch, das am Morgen gehöriges Frühstück braucht, zum Start im Tagstarter?
Ist unterschiedlich. Also wenn ich, nein, es ist nicht unterschiedlich. Ich bin kein Morgenmensch, aber wenn ich einen Film drehe, muss ich ein Morgenmensch sein, weil da steht man um 5 Uhr auf oder um 4 Uhr ab und zu. Und das brauche ich ganz wenig. Ich brauche nur ein Wurstbrot oder Käsebrot, ganz einfach einen Tee, trinke nie einen Kaffee und das langt mal. Und dann kommt erst der erste Zuckerabfall, so geht es Mittag. Aber wenn ich Regisseur bin, bin ich eine Produktion oder Produzent, muss ich ja nur so machen, dann kommt schon
Die
Nachschub.
Vorteile. Das
Ja.
heißt, darf bei dir schon, wo man Leberkässemmel oder sowas sieht, also es muss nicht immer nur die gesunde Rohkostküche sein oder was auch immer.
Nein, also vor allem wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin oder so, x-mal ein Leberkässemmel. Also, ich mag das aus der Schulzeit früher, oder? Da haben wir auch in der Zähnepause haben wir dann mit Marte Zwerkirch, da haben wir einen Leberkässemmel geholt oder so ein Mayonnaise, Italiano. Das muss auch sein. Aber so ist eine Frau, die grandios kocht, vor allem italienisch und super gesund. Nicht bloß Bio, aber oder vegan sowieso nicht. Sondern einfach alles, was wirklich gut ist und was wirklich gesund ist. Und da bin ich gut aufgehoben.
Das heißt, man kann sagen, du bist schon Genussmensch. Also das ist jetzt
Ja, also vor allem denn im Alter kommst du dann drauf, dass man vorsichtig sein sollte mit dem Körper und dass man keine schlechte Getränke mehr trinken sollte und gut essen sollte und keine schlechten Zigarren rauchen.
Das heißt, vom Saulus zu Paulus, was der Rock'n'Roller jetzt in dir angeht,
Ja, ein bisschen schon, weil früher ist vieles wurscht gewesen. Da denkst du überhaupt, du bist unsterblich. Oder? Das haben wir ziemlich draufgehauen, oder? Wer sich an die 80er Jahre erinnert, hat sie nicht erlebt.
Ja, lass uns vielleicht gerade mal kurz, bevor wir noch zu den aktuellen Geschichten kommen, noch gleich mal den Rückblick wagen. Ich meine, du bist bekannt, man weiß, man kennt deine Geschichte, die ist schon vielfach erzählt worden. Nichtsdestotrotz, einfach noch mal kurz für unsere Zuseher. Dein Ursprung ist ja eigentlich ein ganz, ganz bürgerlicher. Das heißt, du hast ja mal irgendwann Schulgemacht studiert. Nicht umsonst hast du den Titel Rockprofessor, weil der stimmt tatsächlich. Du hast den Professor geworden und hast schon unterrichtet am
Ja.
Gymnasium. Ganz spannende Fächer, Deutsch, Geografie,
Philosophie und
Philosophie und
Psychologie.
Psychologie, ja genau. Und bist dann ja erst so, also Musik hast du immer gemacht, aber
Ja.
dann während deiner Lehrtätigkeit irgendwann hast du gesagt, so, und jetzt will ich es wissen.
Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ich will es jetzt gewiss, aber während der Lehrtätigkeit, also das habe ich deswegen gemacht, damit Mama und Papa Ruhe gönnt, dass der Bub einmal wenigstens 5 Jahre lang brav gewesen ist. Aber in der Zeit habe ich nichts anderes vorbereitet in meinem Parallelleben als den Absprung ins kalte Wasser. Und bin damals mit meiner Band, mit der Clockwork, auf Tour gewesen, immer wieder. Und ab und zu die Schule geschwänzt, auch als Professor. Und bin im Vorprogramm von der Big Stars auftreten. Und habe mir gedacht, ja, das mache ich jetzt gerade. Und zwar professionell. Und bin dann wirklich ausgestiegen eines Nachts. Kann mich noch genau erinnern, ich bin damals in der Stadthalle in Wien auftrat, im Vorprogramm von den Tubes. Das war eine geile kalifornische Band. Und nach dem Konzert steht hinter der Bühne ein Typ, der heißt Robert Bonga. Und der hat gesagt, ich will was machen mit dir. Ich glaube, wir machen was. Und der hat zur gleichen Zeit ein gewisser Hans Hölzel auch noch im Stall gehabt, der Falco.
Cool.
Und dann haben wir uns getroffen. Also nicht an dem Abend, aber wir haben gesagt, okay. Ich habe meine Jungs noch nichts gesehen von der Band. Und bin dann halt in der Nacht heim mit allen, in unserem Bus und bin am 8. Uhr morgen kurz vor 8 Uhr angekommen im Gymnasium und bin innen, bin halb geschminkt gewesen und total verschwitzt und hatte einer ausgelaufenen Matura-Klasse etwas über französischen Existenzialismus erzählt. Mhm. Und das war so schizophren. Und das war dann auch der Schlusspunkt. Bin in der nächsten Stunde das Konferenzzimmer, die Kündigung geschrieben.
Tatsächlich so? Also ja. War das wirklich
ich
so?
Genau gewusst, jetzt reicht es. Die haben etwas Besseres verdient, da, mhm. die Burben und die Mordler. Das sind wiffig, gescheite, gute Leute gewesen. Und die brauchen jemanden, der nicht schizophren ist. Mhm. Und ich habe mich wieder konzentrieren auf meine künstlerische Arbeit. Und das hat sich auch orientiert. Das hat ganz radikal sein müssen. Und wenn dann, ich habe ja keinen Vertrag, kein nichts. Mhm. Ich habe nur gewusst, das kann ich. Mhm. Und das mache ich jetzt. Mhm. Und ich habe meinen Masterplan schon als 15-Jähriger gehabt. Ich habe einen Rockstar werden. Und ich will ein Schriftsteller werden. Und ich will einen Filmemacher werden. Mhm. Diese drei Dinge, die kann ich. Und dafür kann ich halt keinen Nagel einschlagen oder sonst was. Und Mathe bin ich auch eine Flasche gewesen. Aber ein paar Sachen kann ich und von denen kann ich gut lernen.
Jetzt habe ich ein paar Interviews von dir gelesen im Vorfeld auch. Und da habe ich interessanterweise gehört, also dass du gesagt hast, kannst du das bestätigen vielleicht, es ging eigentlich gerne zu sehr um die Kunst im ersten Moment, sondern eigentlich war es schon für die immer wichtig, auch wirklich berühmt zu werden. Also dass dieses Rockstar-Leben auch zu lernen, also die Hasen dann auch zum Haar, dieses Rock'n'Roll Way of Life zum
Führen. Ja, ist schon Motivation gewesen. Also soll man keinen sagen, der ins Rockbusiness einsteigt, es geht nur um die Kunst, das glaube ich nicht. Sogar die Beatles haben das zugehört. Mhm. John Lennon hat auch schon gesagt, hey, wow. Wo die Elvis gesehen haben und wie die Mörtel alle flach liegen, da haben sie genau die gleiche Sache gedacht wie ich, damals, als die Beatles ausgestiegen sind in Salzburg und der Film dreht und Help. Und da haben wir gedacht, Wahnsinn, und die Mörtler kreischt und so. Und jemand denkt, ja, wie soll denn ein Mörtler kriegen, schön ist. Und die haben schon gemerkt, wie wahnsinnig das ist, die andere Welt, Frau. Und ja, Rockstar ist die beste Möglichkeit. Und ja, so war es.
Das hat ja dann noch gut funktioniert. Also ja. Es war tatsächlich so, dass eigentlich die erste Single war das eigentlich, das war das erste Lied, was du gemacht hast, oder? Das dir voll geschlagen hat.
Ja, als Solokünstler, das war gleich ein Welthit. Ja. Das ist um die ganze Welt gegangen.
Wie geht man denn da damit denn nachher um? Also wenn das so von heute auf morgen passiert, und man wirklich vom Professor, vom Lehrer aussagt und im nächsten Moment tatsächlich Europa, wenn nicht weltweit, also vor allem in Südamerika war das ein Riesenhit, oder? Tatsächlich das Lehrer, den Lehrerkarte, von der man immer geträumt hat.
Es ist eine unglaubliche Befriedigung gewesen. Ich bin ja eigentlich schon ein alter Sack gewesen, oder? Ich bin mit 30 praktisch ins professionelle Showbusiness eingestiegen. Und dann bin ich ein bisschen ruhiger. Aber ich bin trotzdem auch dort mit einer unglaublichen Euphorie durch die Gegend gerannt und gedacht, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt ist es doch noch gegangen, oder? Dabei habe ich mit 23 der erste Hit gehabt, das war, ist Nummer 1 gewesen, das Oho
vor Vorarlberg, ja, genau.
Da haben wir schon gemerkt, wie das ist, wenn man ein bisschen berühmt ist. Das gefällt einem natürlich, oder vor allem, wenn die eine Komplexe loswerden willst, und die haben ja auch gehabt. Und dann ist das ein angenehmes Vehikel und ein gutes Tool, um halbwegs wieder aufrecht durch die Welt zu marschieren, oder? Und dann, wenn das wirklich noch passiert, und du kriegst ja vor allem die Faxe aus Sao Paulo und Rio de Janeiro und Chile und Buenos Aires und was ich war, überall in Japan ist rausgekommen, dann in England. Und man denkt, that's it.
Jetzt hat es natürlich in der 80er natürlich viele gegeben, die so One-Hit-Wonder denn waren. Also das hast du immer was gemacht, sondern danach aber natürlich nie mehr dran knüpfen können. Bei dir war das ja anders, du hast ja dann gleich nochmal nachgelegt.
Ja.
Das waren zwar nicht alle so erfolgreich wie jetzt der erste, aber doch.
Aber über 23 Top-Hits.
Richtig, genau. Wie schwierig war das in der Zeit, den Spagat zum Schaffen zwischen aber dieses Lehrer zum Genüssen, aus zum Lehrer und obwohl der Druck, oder die, ich weiß nicht, ob es ein Druck war, oder die Herausforderung zum Haar, natürlich die Leistung wieder zu bringen und das natürlich auch lang anhalten zu machen, nicht nur so ein kurzes Strohfeuer zum.
Es war ein Dauerdruck, eigentlich. Weil ich bin auf einer Radwanderung unterwegs gewesen, weil ich bin eigentlich vom Blues hergekommen, bin Bluessänger eigentlich. Also ursprünglich, und die haben Jazz geliebt. Oder für mich sind die ganz großen Heroes damals Jazzrocker gewesen, eigentlich Chicago, Platz Wetten Tiers und solche Leute. Und der Miles Davis und die ganzen Götter. Und andererseits habe ich müssen, in der Schiene, in der ich plötzlich drin war, bin, einfach erfolgreich sehe. Und das geht nur mit Hits. Mhm. Und da bist du irgendwann einmal, ich bin ab und zu in Existenzangst gewesen. Ich habe einige Songs geschrieben, weil ich Existenzangst hatte. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt einen Hit, und zwar einen Knaller. Some Girls Are Ladies zum Beispiel, ist mir leicht gefallen. Eigentlich, weil ich in meine Frau verliebt bin, immer gewesen. Und damals habe ich die Liebeslieder geschrieben für sie. Und die haben gut geklappt. Aber es hat auch Zeit gegeben, ein Jahr, nachdem die ersten 4, 5 Hits gewesen sind, im Jahr 85 zum Beispiel, 86, ist ein Jahr lang fast nichts gewesen. Mhm. Und dann kriegst du Angst, oder? Was tue ich, wenn das jetzt nochmal so weitergeht? Die Plattenfirma ist dauernd da und ruft an, ich brauche einen Smash, wo ist der nächste Smash? Und dann denkst du schon, ach Gott, sag nochmal, ich muss das Ding irgendwie. Und dann schreibst du nicht nur aus dem Bauch, sondern manchmal auch mit der Ratio. Denkst du, was ist im Moment gerade? Mhm. Overhook und so. Da geht man in Kompromisse rein. Oder? Und das ist eine Notwendigkeit gewesen, weil ich ab und zu sogar mit dem, was sie dann gemacht haben, sind ein paar Songs dabei gewesen, die in die Top 10 gegangen sind, aber wo mein Bauch nicht dabei gewesen ist, eigentlich, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich an der Peripherie meines eigenen Geschmacks, aber ich muss es machen, damit ich überleben kann. Solche Situationen hat es schon gegeben. Gut, das haben andere auch gehabt, größere. Die Doors haben sich auch einmal gedacht, wo 2 Jahre lang nichts gewesen ist, haben sie vor allem Hello, I Love You gemacht. Einfach was Einfaches, so ein Knaller, wo genau weißt, das geht. Also, ich bin ja nicht der Einzige gewesen, der diese Angst hatte. Aber trotzdem, das gebe ich zu, da habe ich mir so Kompromisse eingegangen, um zu überleben.
Vielleicht noch abschließend zum Rückblick. Du hast gerade auch gesagt, wer die 80er, was sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht erlebt. War das wirklich so? Also, ich habe vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen, eigentlich ist es gerade zum 10. Todestag von Hans Hölzlein von Falco, da habe ich die ausführliche Doku gekommen, wo viele Weggefährten noch geredet haben, wie das so war in der 80er Jahre. War das tatsächlich die wilde Zeit?
Es war schon eine wilde Zeit, ja. Aber allerdings muss ich sagen, die 60er und 70er, die waren gerade auch so wild, finde ich. Weil das Herzkrieg ist richtig aufgebrochen, oder? Wir sind ja die glücklichste Generation, die je gelebt hat auf dem Planet. So empfinde ich meine Generation, oder? Ich bin 1950 auf die Welt gekommen und habe nur aufwärts gesehen. Nur wir schaffen das und der Krieg ist vorbei, der Kriegsstaub hat sich verzogen und jetzt geht es aufwärts. Und auf einmal kommt der Elvis und solche Sachen daher. Bis dort an, das sind Lederhosen gewesen und so brave Frisuren, wie du hast. Und aufgeschorert und immer noch Ex-Nazis und Neonazis. Es ist alles noch da gewesen. Völlig verkrustete, konservative Strukturen. Und gegen das haben wir uns gewehrt. Mhm. Wir haben gedacht, so, Freunde, unsere Generationen vor uns, die sind für 90 Millionen Tote zuständig, verantwortlich. Und ihr sagt uns nichts mehr. Das, was ihr da verbockt habt in 2 Weltkriegen und der zweite noch brutaler als der erste, ihr wollt uns noch was sagen, wie es geht? Nein, das geht nicht. Und dann lässt man sich den Haar wachsen, schaut ganz anders aus als die anderen, die Lederhose wird anders Leder. Aber cool,
Lederhose.
Ja, klar. Und dort ist einfach eine Revolution entstanden. Also gerade in Vorarlberg, im konservativen Vorarlberg, hat es eine Rebellion gegeben.
Ja, ich glaub,
und da bin ich dabei gewesen.
Ich wollte sagen, also wenn wir jetzt kommen auf 70, aber das war, glaube ich, da drunter nicht so einfach, oder? Was du mit mir gemacht hast. Also ich glaube nicht, dass da das etablierte Vorarlberg immer so happy war mit der,
was sie da gemacht haben. Gar nicht. Wir waren Feindbilder. Ist ja klar. Aber das hat ja so getaugt, das ist ja sexy. Ein Feindbild, sie ist sexy.
Hat was, oder?
Ja, klar.
Ich habe jetzt so gehört, also du hast natürlich, oder du warst in Paris, wo die Studentenunruhen noch waren, hast das miterlebt.
Zufällig, ja. Ich habe meine Schwester, die gesehen
ist. Und zumindest zitterwies, wenn ich das richtig gelesen habe, schon ein bisschen kokettiert mit diesem revolutionären Gedanken. Also was die RAF dann später gemacht hat, natürlich nicht mehr, aber so das ist dieses wirklich Revolutionäre, also dass man da wirklich auch mit. Man muss was tun und das muss man auch wirklich tun, nicht bloß mit Worte.
So ist es.
Da das war schon, deine Meinung, oder?
Also bei der RAF bin ich nur einverstanden, weil die Ballerei losgegangen ist und so. Aber man hat verstehen müssen, was die ursprünglich Wähler haben, oder? Die haben den ganzen Nazi-Mief draussen endlich. Und das muss ich am Anfang mit Argumenten halt machen, oder? Und die haben das Gefühl gehabt, manchmal, es sind so viele neuralgische Stellen in der Gesellschaft, sind schon wieder besetzt gewesen mit Nazis, mit Ex-Nazis. Dass es einfach, dass du brutal aggressiv machst, oder? Und dann hat man halt angefangen, Bomberwerfer, das ist nicht der richtige Weg, aber mit Argumenten kannst du halt nicht viel machen, wie ein Faschist. Und ein Faschist hört nicht auf Argumente, ein Faschist möchte bestimmen und zerstören, wenn man ihm dagegen tut.
Wie sieht der ehemalige Revolutionär Reinhard Pilger noch die aktuelle Situation in Österreich gestellt und in Europa? Ja,
als ob es wieder losging. Weil sowas geht mit ganz, ist sichtbar in ganz kleinen Schritten, mit wenigen Worten ab und zu, die man hört, mit dem Tonfall, der plötzlich da ist. Spürst du, das kenne ich doch schon von irgendwo. Das haben wir gehört auch aus der 30er-Jahr damals, wo es losgegangen ist. Also da bin ich noch nicht dabei gewesen, aber ich habe massenhaft gelesen über die Zeit. Und in den 50er Jahren habe ich immer noch die Nazis gespürt, oder? Du musst denken, in der 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre, war der höchste Vorarlberger Beamte ein Nazi, der zuständig war für die Entnazifizierung. Das musst du dir mal vorstellen. Und dass da was aufbricht denn enorm in der Jugend, oder? Das ist vollkommen klar. Und jetzt spürt man so wieder solche so Typen wie der Herr Kickl oder wie der Herr Strache und der Herr Kurz, der das zulässt, was die machen. Diese Stimmung, die verbreiten, dieses Ausgrenzer und Hetzertum, das ist ganz gefährlich für die Demokratie. Und da muss man ganz, ganz wach sein. Und mir kommt vor, unser Kanzler ist nicht sehr geschichtsbewusst. Vielleicht theoretisch war es so, was gesehen ist, aber ich weiß nicht, ob es der wirklich im Blut rennen hat, was demokratiegefährdend ist, welches Verhalten.
Wie siehst du jetzt als Person der Öffentlichkeit dort deine Rolle da in so einer Situation?
Also ich bin ein Künstler und zwar einer von denen, der sieht, was er denkt. Ich hätte es nie verstanden, wenn irgendwie Kollegen gesagt haben, nein, ich möchte mit Politik nichts zu tun haben. Ich bin ein total politisierter Mensch, immer schon gewesen. In den 60er Jahren, 70er Jahren sind wir vollkommen politisch gewesen. Ich habe damals halt der so die wichtigen Theoretiker der damaligen Zeit, Habermas, Adorno, Marcuse und dann in der Literatur der Jean-Paul Sartre und der Heinrich Böll und solche Leute und der Günter Grass. Einfach Leute, die philosophisch-ideologische Konzepte hinterfragt und bedacht. Und das ist ganz wichtig, das ist ja alles verloren gegangen. Das muss man der Jungen wieder beibringen, dass er sich bilden. Bildung ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt, weil wenn du mit Blöden kann man schnell umgehen, oder? Je dümmerer Gesellschaft ist, oder je dümmer sie kalt, desto einfacher kannst du Faschismus durchsetzen. Und genau das ist die Situation im Moment. Da muss man wirklich aufpassen und sich hüten vor diesen Herren. Vor allem also Strache, Kickl und demjenigen, der das zulässt, oder? Weil wenn die Empathie verloren geht und das grundsätzliche Gefühl der Menschenwürde. Und zwar ist Menschenwürde und Menschenrecht unteilbar. Das ist für alle gilt das. Wenn du spürst, das wird relativiert irgendwie und so, dann ist das ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Und da muss man aufstehen und kämpfen. Das geht gar nicht anders. Also ich kann das nicht anders. Und ich finde nur wichtig, dass die Jungen endlich bewusst werden sich dieser Situation. Und sich nicht als Vorsägerland, was die Herrschaften so über den Umbau der Republik so denken.
Ja, ich denke auch, dass man da das Bewusstsein schärfen muss. Ich glaube, du hast das jetzt eh richtig gesagt, wenn man in der Öffentlichkeit schaut, dass man das Wort ergreift, oder? Dass man was sieht, dass das ganz wichtig ist.
Der Grüne Meier tut sich ja da jetzt, oder der LB rausgekommen ist, oder das ist ja richtig, das muss man. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diejenigen, die sogenannte Opinion Leader sind, die Pappmove machen. Jetzt kann man nicht sagen, Gott mir nichts sagen. Klar, Gott ist was auch.
Ich habe schon im Land schlussendlich, oder?
Ja, eben.
Zuletzt.
Klar.
Du hast vorhin einen Satz gesehen, also all in, also praktisch, du kündigst von heute auf morgen. Das ist ja auch so ein Vater, ich glaube, das bist du, das ist ja deine Mentalität, weil das hat sich auch nachher wieder durchgezogen, oder?
Ja.
Also klar war, jeder hat die, auch wenn du es gesagt hast, es war für dich von Anfang an klar, dass du schreiben willst, dass du Filme machen willst, aber kennt hat man der Reinhold Billgren als der Rockprofessor, der Musiker, der Rockstar,
ja,
der Sänger. Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden, was es die Hits angeht, und auf einmal kommt der Reinhold Billgren daher und veröffentlicht einen Roman.
Ja.
Und ich habe so in Interviews gesehen, dass wir das vielleicht noch kurz einbringen. Das war gar nicht so einfach, weil jeder, das gerade die vermeintlich Kritiker, gerne gesehen, und das schauen sie sich gerne da, weil was will der Musiker, was will der Musiker jetzt da ein Buch schreiben?
Genau.
Aber das war für dich auch klar, und da hast du keine Sekunde zögert oder an dir selber zweifelt, dass das, was du da machst, richtig ist und dass es gut ist?
Ja, das habe ich gewusst irgendwie. Weil ich ja, ist ja nicht so, dass ich von heute auf morgen angefangen habe, schreiben. Sondern ich habe schon früher, in meiner Teenagerjahre, habe ich angefangen, alles das, was ich vielleicht können könnte, zu üben, zu probieren. Zuerst hätte mal sie müssen, der Rockstar, ist ja klar. Weil dann damals mit der, da haben wir noch Horka und man hätte noch kein Buch ansätzlich gehabt und das musst du dann machen. Und irgendwann haben wir
den gedacht,
ja, das muss wichtig, natürlich ist das wichtig, doch. Und das meinst, der Jagger hat seine Milliarden unter anderem mit seinem knackigen Hintern verdient. Aber wichtig war für mich, dass die Sprache das Zweite ist nach der Musik, die sie geliebt haben. Und ich habe früher schon viele Bücher gelesen und bin zum Glück mit Michael Köhlmeier zusammen aufgewachsen. Wir haben das so unheimlich inspiriert und bereichert und viele Sachen auch miteinander gemacht und so. Und der Miki war eine wichtige, soll ich sagen, Figur für mich, der Inspiration. Und wir haben damals auch miteinander Sachen geschrieben, also wir haben Hörspiele geschrieben und so weiter. Mhm. Und ab und zu haben wir uns getroffen, so die paar Literaten im Land, und haben uns Geschichten vorgelesen einfach. Und dort habe ich gemerkt, ich kann mithalten eigentlich. Das habe ich damals gespürt, also das geht, das ist auch, da ist eine Begabung da. Irgendwann muss das forcieren.
Da muss es so raus.
Ja, und dann, nachdem wir es gemerkt haben, so Mitte der 90er Jahre, so, das mit dem Rock'n'Roll, das mache ich natürlich weiter, aber nur mal für die Charts, sondern jetzt tue ich nur noch, was ich will, nicht was die Plattenfirma will. Ich habe wieder meine Bands, die haben ja jetzt noch in einer Jazzband und einer Rockband. Und in der Zeit haben wir gedacht, erstens einmal ist meine Tochter auf die Welt gekommen, da haben wir ganz wirklich theoretisch jetzt einmal geplant, meine Frau und ich, wir möchten jetzt ein Kind. Mhm. Und ziehen uns aus dem Showbusiness zurück, vollkommen. Mhm. Sind ausgewandert, sind eine Weile lang in Italien gesehen und in Spanien und Amerika, halt, je nachdem. Und dort habe ich angefangen, mir das Schreiben dann wirklich intensiv beizubringen. Und dann bin für meine Tochter da gewesen, vor allem. Ich will ein guter Vater sein. Und es hat sich auch ausgezahlt. Das ist ein starkes Wort. Gehörige war er, ja. Und wo denn der Roman rausgekommen ist, da sind einige nicht überrascht gewesen. Mhm. Also der Miki hat schon gewusst, dass sie das drauf haben, und ein paar andere haben es auch gewusst. Aber die Öffentlichkeit aus und die Journalisten natürlich haben gedacht, meine Güte, jetzt kommt
der... Das muss der schreiben, oder?
Ja, jetzt möchte er... Und die in der Literaturszene, die haben gemeint, jetzt möchte er noch in der Literaturszene grasen, hast eh schon genug verdient und so weiter. Und gesagt, nein, das ist ein Teil, ein ganz wichtiger Teil, mindestens die Hälfte von meiner künstlerischen Seite. Und das war für mich ganz wichtig, dass das endlich einmal ein schriftlicher Beweis war, dass ich nicht nur ein Popstar bin oder sowas, sondern dass ich auch andere Dinge im Kopf habe, oder dass ich eigentlich ein Philosoph bin, oder das, was ich studiert habe, und dass ich ein Literat bin, dass ich schreiben kann.
War das zu dem Zeitpunkt so, dass dich das mehr geärgert hat, oder hat dich das auch mehr gereizt? Weil da sind wir ja wieder bei diesem Grenzgänger Revoluzzer ein bisschen. Also das muss ich sagen, und euch zu sagen, sehr schlecht.
Gute Frage. Geht's. Ärger und Euphorie, wo ich nämlich gemerkt habe, dass es verkauft gut, oder? Da sind dann, und wo denn die Literaturszene plötzlich gemerkt hat, hey, das, das muss man jetzt, glaube ich, leer sagen, weil damals der Papst, der Literaturkritiker, der Schmidt-Engler, der ist schon geschrauber, der hat in einem Ö1-Feature, das gemacht wurde, ist über mich, gesehen, ja, das ist ein Familienroman, Der Atem des Himmels, in der Tradition von Fontane, Goncharov, Henry James. Wo der das gesehen hat, da sind dann plötzlich ein paar aufgewacht. Das müssen wir, glaube ich, doch hinschauen. Und dann haben sie es auch angeschaut und so. Und, parallel zu diesen Kritiken, die dann gekommen sind, hat sich das Buch verkauft bis 70.000
Mal. Das ist ja schon 70.000 aus. Das ist schon in der Mitte jetzt sowieso. Also, ja. Das ist schon mal eine Hausnummer, musst du zuerst machen.
Das musst du zuerst machen, ja. Und dann ist der Piper Verlag gekommen und Bertelsmann Verlag gekommen und alles Mögliche. Und davon bin ich in der Literaturszene drin gewesen. Ja, das war, und dann war der nächste Switch.
Ja, genau.
So, und jetzt muss ich da Filme machen, aber auch, okay. Oder? Und das sind wieder diese Hürden.
Ja, und das war ja auch so eine Geschichte, das hat man zwar schon drüber geredet, aber das wissen auch nicht alle, aber das finde ich auch sehr beeindruckend, ehrlich gesagt. Wieder all in, weil jetzt kommt der Reinhard Billgren daher und sagt, er will sich Buch verfilmen. Da standen natürlich die Investoren und Sponsoren und Produktionsfirmen jetzt nicht gerade Schlange, nehme ich mal an.
Ja.
Und es war ja so, dass du da wirklich gesagt hast, so, und jetzt riskiere ich alles. Und es ist ja so weit gegangen, dass du bis zu deinem Haus alles verpfändet hast. Also hast du ja wirklich gesagt, das muss, also es war so, entweder funktioniert das, genau. Oder wir haben wirklich ein Problem. Und genau. Du warst aber überzeugt davon, dass das funktioniert.
Genau.
Dazu zwei Fragen. Erstens einmal, was hat Familie dazu gesagt in dem Moment? Und die zweite Frage natürlich auch, wie lange hast du darüber nachgedacht? Oder war das auch so eine Entscheidung zum sagen, ach so, ich muss den Film jetzt einfach machen?
Das war klipp und klar, von vornherein, klar. Ich habe ja zuerst das Drehbuch geschrieben. Mhm. Ich wollte den Film sofort machen. Ich habe das Drehbuch geschrieben und das ist gut angekommen. Dann bin ich in Wien wieder Vega-Film gesehen, das ist damals die Firma gesehen, die am erfolgreichsten war eigentlich und die den Haneke gemacht hat, die Haneke-Filme. Und die haben gesagt, ja, das möchten wir machen. Aber mit einem deutschen Regisseur, du hast schon nie Regie geführt, wir können da nicht 4 Millionen anvertrauen. Oder? Für einen First-Time-Director ist das ein Risiko. Da kann ich nicht einmal böse sein, oder? Mhm. Und dann sind sie mit mir nach Berlin geflogen zuerst und haben Co-Produzenten mir vorgestellt. Mhm. Und die haben gesagt, ja, das möchten wir unbedingt machen. Dann hat einer in München, der Sohn von der Iris Berben, der wollte seine Mama drinnen haben als das, als die Hauptfigur, was auch okay gewesen wäre natürlich, und sie ist ein höchst erfolgreicher Produzent. Dort habe ich gemerkt, aha, es funktioniert also offensichtlich. Weil wenn die erfolgreichsten Produzenten in Deutschland den Stoff haben und in Österreich auch, aber halt ohne meine Regie, dann könnte es wirklich gehen, oder? Und dann haben wir gedacht, okay, ich schreibe jetzt den Roman. Mhm. Dass alle wissen, der schöpft wirklich aus dem Vollen. Mhm. Also wenn man dann einen Roman auch noch anbringt und der auch noch ein Bestseller wird, dann kriege ich vielleicht das Geld zusammen. Dann ist es ein Bestseller geworden, bin ich wieder hausieren gegangen bei der österreichischen Filmförderung und die haben das einfach nicht glauben wollen. Die haben gesagt, das geht nicht, ein First-Time-Director. Da fliegen ja Häuser durch die Luft da und Lawinen kommen.
Ist ja nicht so, dass das irgendeine einfache Produktion
ist. Ja, aber das ist ja nicht ein Kammerspiel, sondern Gott zu, Hollywood-mäßig. Und dann haben wir gedacht, ja, Ablehnung. Und dann denkt, ja, jetzt müssen wir alles riskieren. Oder? Und weil du fragst die Familie, das waren meine Komplizen. Das war ein Banküberfall. Ein Unblutiger. Die Laura und die Beatrix. Ja, und wir waren von vornherein sicher, wir müssen das machen. Und wenn man unter Druck kommt nachher. Aber wir haben das schon so aus dem Fenster gelehnt jetzt, dass wir den Film machen wollen. Wir müssen da durch. Und da kommst du dann vor, als ob laut brüllend auf eine Klippe zurennst, zu dritt. Und dann pflückst du raus und schaust hoffentlich.
Das
funktioniert. Hoffentlich kommt da Flügel oder vielleicht passiert irgendein Wunder oder was. Jedenfalls sind wir einfach Geldsammler gegangen. Und da hat es unheimlich liebe Leute gegeben, Unternehmer, Vorarlberger Unternehmer und auch aus Liechtenstein, die dieser Besessenheit irgendwo gefolgt sind. Das hat ja auch taugt, weil es so Pioniere waren. Ein Unternehmer weiß schon, was das ist, wenn du großes Risiko gehst. Und die haben auch gewusst, das ist ein Risikoinvestment. Oder? Aber sie haben sich anstecken lassen Und unter anderem deswegen, weil wir alles riskiert haben. Mhm. Oder? Wir haben ja das ganze Hab und Gut riskiert und einen riesen Kredit aufgenommen und den belehnt mit unserem Haus. Also wir wären unter der Brücke gestanden, wenn das schief gegangen wäre. Ja, ist aber nicht schief gegangen. Ja,
wie wir jetzt im Nachhinein Gott sei Dank wissen. Das war ja dann tatsächlich, im Prinzip war es ja wirklich eine Familienproduktion, oder?
Ja.
Also Beatrix hat da Hauptrolle gespielt und die Tochter hat tatsächlich das erste Mal eigentlich auch
die
Filmluft geschnuppert, oder?
Genau.
Wie wir jetzt im Nachhinein wissen, war das offensichtlich auch nicht die falscheste Entscheidung in ihrem Leben, oder zumindest hat sie danach den Weg ja weitergeführt.
Genau die richtige Entscheidung.
Ja. Während der Produktion oder nach, oder anders gefragt, als der Film dann fertig im Kasten war, und wir wissen alles, hat dann die Premiere auf der Seebühne auch gegeben, da wird es davor schon Screenings gegeben haben natürlich, wo sich auch Leute dann schon angeschaut haben, da schon mal erstes Feedback gehabt, aber wie
Nein, groß... komischerweise kein Screening vorher.
Ah, nichts.
Ich bin einen Tag vorher noch in München im Studio geguckt und habe noch die letzte... Schalthebel bedient, was Ton und Bild anbelangt. Und am nächsten Tag sind wir mit dem fertigen Film daher, der da niemand gesehen hat.
Okay,
also und haben vor 7000 Leuten angestellt.
Okay, dann wird mir die Frage sein, noch ein bisschen mehr aussagekräftig, wie fühlt man sich denn da davor? Also wie viel Nervosität war denn da wirklich da? Oder du bist schon überzeugt, dass du dass du überzeugt bist, dass das, was du machst, schon gehörig ist. Aber nichtsdestotrotz ist ja das dann der Zahltag, das ist der Tag der Abrechnung sozusagen, wenn das präsentiert wird, jetzt oder nie.
Ja, es ist ein ambivalentes Gefühl, nämlich man hat selber das Gefühl, wenn man den Film anschaut und ich habe ihn 100 Mal schon gesehen, es funktioniert. Die Proportionen stimmen, der Rhythmus stimmt und die Leute, die mitgeschafft haben, die sind auch berührt schon gewesen und das ist ein wichtiges Zeichen. Und andererseits die Angst. Denken die anderen auch so, wenn die das sehen? Die Angst ist immer da. Oder weil du gehst nicht an und schäg Martin Wiesen, überhaupt nicht. Du zitterst, genauso wie jeder Single, die früher rausgebracht hat, zitterst.
Das ist ja Zahlerkugel,
ja, klar, sowieso. Und dann ist die Wahrheit da. Beim Video Live war das ähnlich. Wo ich das Video Live gemacht habe, also eine Kassette gehabt, da haben wir jetzt noch Kassettenrekorder hier. Und bin ins Sender raus und habe einem DJ die Kassette in die Hand gegeben und gesagt, spiel mal das, ich möchte schauen, wie sich der Tanzboden entwickelt. Mhm. Und das hat er immer wieder gemacht, der am Abend. Jedes Mal ist die gleiche Reaktion. Jedes Mal ist Völler war.
Okay.
Und die haben keine Ahnung gehabt, was das ist.
Das
ist ja kein Blatt, nichts, das ist nur auf einer Kassette gesehen. Und das waren natürlich so diese wie Pre-Screenings, Sneak-Previews, wenn das. Die Amerikaner machen das ja ganz professionell, oder? Die lernen andere Leute anschauen und lernen die noch schreiben, genau, was sie denken drüber und so weiter. Und dann wird nochmal geschnitten und so weiter. Also die denken viel weiter, aber das Geld haben sie natürlich nicht gehabt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das funktioniert, weil der Roman hätte schon funktioniert. Mhm. Und dann bin ich während der Premiere oben da mit dem Regiepult geguckt und dann mit dem Techniker da mal alles... während der Film gelaufen ist, den Film noch bedient, betreut.
Okay.
Weil du kannst ja, es sind ja verschiedene Spuren da auf dem Mischpult. Und da haben wir gesagt, so, okay, jetzt kommt Dialog jetzt wieder auf, ich fahre Musik zurück. Mhm. Und jetzt Musik auch voll Gas und jetzt und so weiter.
Also richtig live
nochmal. Richtig live nochmal dazu gemischt. Ja. Und deswegen habe ich überhaupt nicht daran denken können, was passiert jetzt gar, oder was. Ich bin so in Trance gewesen, nur für den Film da, für mein Baby, und das muss jetzt auf die Welt kommen, und zwar cool. Das war ein unglaubliches Gefühl. Und da bin ich auch noch, wo ich zwischen den Leuten auch bin, noch, und auf einmal ein Spot auf mich gekommen ist, und dann ein Applaus gewesen, und Standing Ovation, und dann denkt, ach.
Da fällt nicht nur...
Vor allem, aber trotzdem denkst du noch weiter, es kann jetzt die Freundlichkeit der Frau Arlberger sein. Mhm. Die denken, du Spinner, du, okay. Jetzt
klatschen wir mal.
Das kann ja auch sein. Aber nein, das ist wirklich gut gegangen. Wir haben 100.000 Leute im Kino gehabt. Alles okay.
Ja, Und jetzt ist das natürlich nicht der letzte Film, den er gemacht hat. Du hast zwischenzeitlich ein paar andere Sachen gemacht. Also der Regisseur, der nie einen Film dreht, hat noch tatsächlich einen Landkrimi mal gemacht, ja, für Universum dreht.
Ja, 8 Filme haben einen inzwischen gemacht, einen Kurzfilm auch dabei. Genau. Und der andere zum Beispiel, der wurde
der aktuelle.
Jetzt, der ist jetzt gerade eingereicht worden für den Golden Globe.
Genau.
Müssen wir wieder gleich trümmeln.
So schaut's aus. Da darf man ruhig eine Werbung dafür machen, denn der Film hat tatsächlich zumindest in Österreich noch für mehr Aufsehen gesorgt wie Atem des Himmels. Mhm. Und ich jetzt, wie du gerade richtig gesagt hast, sogar in der Vorauswahl für den Golden vollen Globe. Film für Golden Globe. Da wird Anfang Dezember, glaube ich, dann eine Entscheidung gefällt.
Ja, genau.
Jetzt kann man sagen, das ist ja fast wieder eine Hollywood-Geschichte. Oder? Man, vor 10 Jahren hat niemand den Regisseur Reinhold Bilger gekannt. Sag jetzt mal 2 größere Produktionen später, die zweite ist schon über den Teich umgewandert. Zumindest einmal, dass sie die Anerkennung hat, dass sie der Dünne ist.
Ja, jetzt ist die Anerkennung da. Also jetzt wissen sie, dass ich Regie führen kann, dass ich Drehbuch schreiben kann und ich habe ja jetzt alle anderen Filme finanziert gekriegt von der Filmförderung. Also da habe ich jetzt ein gutes Standing eigentlich. Ja, ich habe die 3 Sachen habe ich irgendwie auch nicht gekriegt jetzt halt. Das ist schon auch ein Glück. Weißt, es ist auch viel, im Nachhinein kannst du noch bla bla, aber es ist auch viel Glück dabei. Aber natürlich auch Fanatismus und Besessenheit, ohne das geht
ich das nicht. Ich wollte sagen, also wenn man natürlich nicht, das beweist ja, wenn man es wirklich will und wirklich tut und die Energie und die auch die Mühen dahinter nicht scheut, dann kann es mit ein bisschen Glück auch gut gehen.
Genau, genau.
Lassen Sie mal kurz über Erik und Erika reden. Mhm. Der Film ist jetzt, wie gesagt, ich glaube im März oder April.
Im März ist er rausgekommen,
oder? Für die, die es nicht wissen, ist die Geschichte von der Erika bzw. Erik Schinecker, also eine wahre Geschichte eigentlich, die du da verfilmt hast. Parallele zu Atem des Himmels tatsächlich, dass Beiz in Österreich ist und dass es Beiz im Winter an dem Schnee vornehmlich spielt.
Ja.
Jetzt könnte man sagen, ob er da viel Zeit hat. Aber die Geschichte an sich ist ja eine ganz tragische, die, wenn man es jetzt mal so betrachtet. Und zwar, da sind wir immer wieder bei dem Revoluzzer-Gedanken und den verstaubten Strukturen, die man kennt.
Ja.
Die Erika Schinecker, Goldmedaillengewinnerin im Skisport, wo er rausgekommen ist, ja, die Erika ist eigentlich ja keine Erika, sondern Erik.
Mhm.
Und hat natürlich dann, danach, eine ziemlich harte Zeit durchgemacht. Und den Film startet ja eigentlich tatsächlich, oder befasst sich ja genau um diese Situation, was passierte, nachdem das bekannt war.
Ja.
Wie bist du auf die Geschichte hast kennt? Aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, da will ich einen Film drüber machen und man hätte noch so machen?
Da hätte man mich schon angerührt. Also zuerst mal muss ich vorausschicken, ich bin ein großer Fan der Erika gewesen und auch vom Erik. Überhaupt ein großer Fan der Extremsportler. Und das sind Extremisten, die da solche Sachen machen, die mit 150 an Hügel runterfahren. Das sind extreme Leute und da habe ich mich verwandt gefühlt irgendwie. Ich bin auch ein extremer Mensch. Mit viel Risikobewusstsein und ich weiß genau, das ist ein gewisser Typus Mensch. Und diese Verwandtschaft hat dazu geführt, dass ich auch eine große Affinität hatte zu einer der, wie zum Beispiel dem Reinhold Messner oder so, oder der Habeler, der mit dem auch auf der 8000er gewesen ist. Mit 75 nochmal auf ist auf die eigene Nordwand. Oder mit dem Lama zusammen, mit dem jungen Superstar-Kletterer. Und solche Menschen faszinieren mich total und sind mir immer schon ein Vorbild gewesen. Und deswegen war es für mich ein leichtes, als die Filmförderung bei mir anruft. Und sagt, hey, das wäre, glaube ich, ein Thema für dich. Und dann habe ich gesagt, ja, das würde mich wirklich interessieren, weil ich war damals ein Fan von der Erika. Ich habe das alles mitgekriegt, ich habe die Renner damals aufgeschrieben, ich habe ein Foto von den ganzen Stars, auch nicht da, von Toni Seiler und anderen Molterer und was weiß ich, wer als damals star war. Das waren Vorbilder für mich. Und ich habe gesagt, das interessiert mich sehr. Und dann haben sie gesagt, ja, es gibt in Amerika, die haben da schon ein Buch und die möchten das eventuell machen mit James Franco. Und was ich dachte, wow, James Franco habe ich kennengelernt, wo unser Atem des Himmels mit dem Golden Globe gereicht war. Mhm. Dort ist der im gleichen Lokal, wo wir das Show erst gemacht haben für die ganzen Golden Globe Members. Und der hat Söller, aber das Drehbuch ist noch nicht wirklich gut gesehen. Es sind 2 Amerikaner geschrieben. Dann ist das irgendwie eingeschlafen, weil es war zu amerikanesk. Und ich wollte, dass wenn wir das machen, muss es ein österreichischer Stallgeruch haben. Das muss hiesig sein, auch von der Sprache her und so weiter. Und dann sind wir, ist ja vor allem ein Deutscher, ein deutscher Co-Produzent, die Zeitsprungfilme. Das sind Leute, die fast nur Filme drehen, die einen historischen Hintergrund haben, Geschichten, die wirklich stattgefunden haben. Und die haben zum Beispiel Contergan gemacht oder diese Bergwerkkatastrophe, das Wunder von Längede und so weiter. Ja, das war ein Riesenhit damals und so weiter. Und das war schon interessant. Der Typ, der Michael Souvenier, heißt der, von Zeitsprungfilmen in Köln, den habe ich getroffen in Los Angeles. Mhm. Und sie sind irgendwo auf einem Hoteldach, oben da am Dach, gelegen, dort kann man liegen. Ein kleiner Arabisch hat das alles ausgeschaut. Und haben geredet über das Thema. Und dann habe ich gesagt, ja, er hat mir ein neues Buch mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, ja, schau mal meine Filme an. Ich würde das gerne machen. Und dann hat er meine Filme angeschaut und gesagt, ja, das ist genau die Handschrift, eigentlich, die wir brauchen. Und dann sind wir zurück nach Europa und dann haben wir da das fertig konzipiert und mit der Lotus Film, die auch sehr seriöse Filmproduktionen machen, haben wir dann das auf die Beine gestellt. Dann habe ich den Schienecker kennengelernt und dann haben gleich vor Anfang an gesagt, du, ich bin ein Riesenfan von dir. Mhm. Er hat zwar gleich Schiss gehabt, er hat gesagt, ist das der Rockstar, der Pilgerin, gell? Der hat er das Gefühl und so. Nein, das ist wichtig, ja, das ist sie leer, das noch ganz groß auf der Leinwand. Ja, aber nachdem wir es dann kennengelernt haben und so, und der hat der Atem des Himmels angeschaut, hat gesagt, jetzt ist alles gut, mach du das bitte. Und dann haben wir uns ziemlich intensiv oft unterhalten und die haben ganz intime Fragen gestellt. Ich habe gesagt, wie ist denn das gewesen damals? Der Penis ist ja nach innen gewachsen und die Hoden waren innerhalb des Körpers und so. Wie ist das gewesen, wenn du pinkelt hast und so weiter? Oder wie der erste Orgasmus hat er erzählt, wie das gewesen ist. Das ist nicht mit dem Sex gewesen, auch nicht beim Onanieren, sondern beim Rennen und so Sachen. Oder das durch die Reibung und so weiter. Und der hat seinen Körper erst kennenlernen müssen, oder? Der Film geht aber im Prinzip darum, wie hat die Gesellschaft damals reagiert auf einen von der Natur, von einer Laune der Natur stigmatisierten Menschen. Wie gehen die um mit sowas? Ausgrenzung, so wie man es jetzt auch schon wieder haben, oder?
Das ist ja ganz aktuell.
Der gehört doch nicht zu uns, ganz aktuell ist das, oder? Und der kann ja gar nichts dafür, der Bub, oder? Und der hat gesagt, du bist ein Bub. Und gesagt, schau, bin ich ein Bub. Ich habe gemeint, ich bin eine Lesbe. Ja. Oder? Ich bin doch ein Mörtel, mir hat man als Mörtel erzogen. Ja. Ich habe da unten nie was gesehen, kein Zipfel, nichts. Ja. Und auf einmal sagen sie, nein, du bist ein Bub. Das muss die Hölle sein für so einen. Oder? Und der hätte so x-mal erzählt, wie grausam diese Hölle war, weil es eine kleine, intime, persönliche Hölle war, daheim und für sich, und eine offizielle, öffentliche. Der ist ja ein Star gewesen.
Ja, oder sie war ein Star. Das war ja sogar so, dass das kostet, darf nie wieder. Also als Erik darf er nicht antreten, obwohl er das Kümmer hätte.
Ja, er hätte ja geschlagen, ist ja antreten ab und zu. Ja. Und hätte sie jetzt mal geschlagen, er hätte Schranz geschlagen, er hätte Klammer geschlagen, noch als Mortle ist er schneller gewesen. Oder der hätte auch als Mann Weltmeister werden können. Aber wieder.
Das war halt damals.
Das hatte nicht sein dürfen, weil die Reputation des ÖSV war wichtiger. Oder? Aber die haben sich aufgehängt praktisch an so einem Teenager, der gar nichts dafür gehabt, was mit ihm passiert ist. Oder? Und die Geschichte hat mich brutal interessiert. Das sind nicht Sorgen wieder.
Also, wie man jetzt aus allen Kritiken und aus den Zahlen sieht, auch funktioniert hat.
Das hat gut funktioniert, ja. Und das Wichtigste ist aber für mich, dass der Erik zufrieden gewesen ist damit. Oder? Weil das kann ja so peinlich ausgehen. Oder? Das kann ja vollkommen daneben gehen. Dass alle sagen, was ist denn das da? Es gibt heute noch Leute, die das tabuisieren, dieses Thema. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, ich will gar nicht wissen, wie es so genau möchte, nicht wissen, wie es in der Hosen vom Schienecker ausschaut. Dann haben wir x-mal gehört. Weil der Schienecker hat dann gefragt, wieso gehst du nicht in den Film? Und dann sagen die Leute, ja, du, ich hab gehört, das ist ein toller Film. Mhm. Wieso gehst du nicht rein? Nein, ich weiß nicht. Immer noch, tabu.
Will man nicht. Lieber
nicht hören. Ja. Unglaublich, das glaubst du nicht. Ja. Klar ist es besser geworden. In den 50er, 60er Jahren hätte man über den Zipfel gerne reden können. Da hätte man bei mir im Internat, ich bin im Internat auch noch gesehen, da hätte man, wenn man einen Körper gesehen hätte, ist da ein Bauch und da Schenkel und die, ein Knie, aber zwischen denen ist nichts.
Der schwarze Fleck.
Der schwarze Fleck, da ist nichts, hat man geredet über Sex. Und dazu noch über Intersexualität. Ja, oder? Vollkommenes Tabuthema. Und das ist immer noch nicht ganz durch.
Wobei, wenn man es jetzt heute auch schon, also es gibt ja Transsexuelle oder Intersexuelle, wo sich nicht umoperieren lassen und sowas, das war ja bei ihm gerne nicht der Fall.
Nein,
also
er ist nur richtig gestellt worden, er war schon
also
immer.
Das ist ja nicht so, dass man da jetzt mit Hormone und keine Ahnung was schaffen müsste, sondern tatsächlich, das war ja im Anfangszeit, wenn man manche andere Fälle sieht, sogar die leichtere Form.
Genau.
Und trotzdem richtig. So ein Tabu, oder?
Ja, richtig. Es ist, aber dabei, der ÖSV hat aber Welle, nur um die eigene Reputation zu schützen und die Goldmedaille zu behalten, wir müssen ihm eine Hormontherapie machen, dass er seinen Busen kriegt. So, du kennst schon
die Frau. Ja, ich wollte sagen, er hätte eine Frau, also ja. Teilweise wirklich sehr wärmert blieb. Also, sie haben
genau.
Ja mit der Eltern geredet. Oder?
Genau.
Hat er gesagt,
genau. Und der Vater hat unterschrieben, okay, machen wir Mordle, dass es mein Mädel bleibt. Weil der Vater, der hat bis zum Schluss, bis zu seinem Tod, immer Erika gesehen.
So, ja. Tatsächlich?
Ja, bis zum Tod. Mhm. Der hat nie Erik gesehen. Das musst du mal vorstellen. Zuerst haut er die Tür zu, weil er ein Mordle kriegt. Mhm. Bei der Geburt, oder? Denkt, scheiße, weil jeder Bauer braucht einen Burm.
Logisch, ein Nachfolger, oder?
Und dann guckt er ein Mordle daher. Und dann ist er endlich ein Bub und wird nicht akzeptiert. Das ist so ungeheuerlich, was der Mann erlebt hat. Und trotzdem aber ist er der Triumphator seines Lebens. Er hat es geschafft, in seinem Ort, wo er am schlimmsten diskriminiert worden ist, doch wieder eine anerkannte Person zu werden. Und das ist er jetzt nicht, oder?
Er ist ja verheiratet, hat ein Kind.
Das,
wie ich gerade gesagt habe, Stermann-Dissimann hat er das auch nicht ohne Stolz gesagt, dass er selbst gezeugt hat.
Genau.
Er hat auch Enkelkinder mittlerweile.
Genau.
Ist das vielleicht auch so, also zwar unter ganz anderen Vorzeichen, ganz andere Schicksal dazwischen, aber ist das schon so eine Parallele? Du bist schon zurück ins Ländle gekommen, du warst schon da ins Lochau, oder? Also bist schon da wieder daheim. Zum Soldat der Erzeuger, weil da gibt es natürlich auch jede Menge Neid, da gibt es natürlich auch jede Menge.
Das muss man sich verdienen, na klar, das muss man sich verdienen, oder? Auch die Feinde auf Vollate. Ja. Hey Jungs, hi there! Ja, sicher, aber ich wohne in Finnland, ich bin in Lochau, ich wohne jetzt da in Vorarlberg und in Wien. Und in Los Angeles, also je nachdem, wo die Arbeit ist und wo die Sehnsucht uns hintreibt.
Das ist ja das Schöne, dass man sich dann immer nur erklärt.
Ich bin ein Freelancer.
Bevor wir zum Schluss kommen, lass uns vielleicht noch kurz darüber reden, was, ich meine, jetzt wissen wir, da ist jetzt natürlich ein Augenmerk drauf, logischerweise, je nachdem, was im Dezember rauskommt, wird das natürlich noch ein bisschen länger die beschäftigen jetzt, das Projekt. Aber so wie man die kennt, wird natürlich jetzt auch kein Stillstand sehen, sondern da wird natürlich schon eine andere Sache in dem Kopf und anschwirren. Ein Punkt habe ich gelesen oder gehört auch, ein Traum von dir für einen Film wäre Magellan.
Genau. Seit 30 Jahren.
Ja.
Sieht der Stefan Zweig gelesen an, die Biografie von Stefan Zweig. Magellan, ein Mann und seine Tat. Mhm. Weil das ist der größte Extremist aller Zeiten. Mhm. Zusammen mit Neil Armstrong und einem Buzz Aldrin und einem Michael Collins. Ich habe gerade den Film gestern wieder gesehen. Der ist der erste auf dem Mond gesehen. Ja. Das ist ja noch wahnsinniger eigentlich. Aber trotzdem, der Magellan ist zu einer Zeit mit 5 Nussschalen, sozusagen ganz kleine Schiffe, um die Welt gefahren. Er hat als erster bewiesen, die kopernikanische Wende, empirisch bewiesen, dass wir auf einem Planeten leben und nicht auf einer Scheibe. Mhm. Und hat damit die Türen zur Neuzeit aufgestoßen und die Aufklärung intensiviert. Und das muss einfach gezeigt werden. Es muss vielleicht wirklich so ein Vorarlberger werden, der herkommt.
Das soll man endlich machen. Endlich
mal, weil dem ist nie ein Denkmal gesetzt worden. Ja. Aus ganz blöder Grund, weil er ist ein Portugiese, der unter spanischer Flagge
gefahren ist. Was schon mal ganz schwierig ist.
Ganz schwierig. Und wenn du in Lissabon bist, da siehst du nur der Vasco da Gama auf dem großen, als Statue stehen. Magellan ist ein Problem, oder? Weil er wird als Verräter gesehen, aber der König von Portugal damals, der hätte nicht Golo wollen. Der hat Magellan gesagt, bitte, gebt mir die Möglichkeit, ich sage euch, wie man im Pazifikum kommt. Da gibt es einen Durchgang in Südamerika. Und dann hat er gesagt, nein, das gibt's nicht. die südamerikanische Kontinent ist von Pol zu Pol, ja, da kommst du nicht durch. Und er hat gesagt, ja gut, wenn er nicht meint, dann hat der Ding noch was gesehen, der König von Portugal. Weil der Magellan ist, hat ein Bein gehabt, das halb steif war. Mhm. Und das hat er in vielen Schlachten, die er für den portugiesischen König geschlagen hat, in Indien und in Afrika, hat er sich das geholt. Und dann sagt der König am Schluss noch zu ihm, und by the way, sozusagen, soll ich denn einen Krüppel auf meine Meere schicken? Und dann ist er gegangen. Weißt du, du kriegst viel Kraft. Yeah.
Das sind wir wieder beim Revolution.
Genau. Das sind die Zorgs, diese Leute, die sagen, ja, Bildrin, was heißt denn schon wieder? Das gibt mir Kraft, weißt du? Ist nicht so, dass mit irgendwas, sondern deren da, oder? und der hat dann der spanische König kennengelernt und der ist 18 Jahre alt gewesen damals, der Karl V., der ein wilder Hund eigentlich. Der gerne nicht richtig Spanisch können hätte, weil er ein Österreicher, ein holländischer Österreicher
war,
Habsburger. Ja. Und der hätte ihn dann finanziert. Der ist atemlos vor dem Magellan gestanden, vor diesem braun gebrannten Desperado, der ihm gesagt hat, wir müssen da raus und ich zock die, wo die Gewürzinseln sind und wir werden die Portugiesen und so weiter. Oder? Und das hat ihm so taugt, die Kraft von der Mar, die Besessenheit von der Mar. Der hat sich so anstecken lassen, dass er es gemacht hat.
Das heißt,
ich habe mal ein Drehbuch geschrieben jetzt.
Das wollte ich gerade zeigen, gibt es da schon was dazu? Also,
ich habe ein Drehbuch geschrieben und das wird jetzt weiter bearbeitet, aber wir sind jetzt, ich bin mit einer Firma gerade dran und ich würde das, aber das sind 20 Millionen, oder das sind nicht bloß 4 Millionen, sondern 20 Millionen.
Das ist der nächste Schritt.
Der nächste Schritt, das ist ja noch wahnsinniger, aber ich würde das gern machen mit dem Javier Bardem zum Beispiel als Magellan, der damals beim James Bond Bösewicht war, der mit der Isa Ohr, ein super Schauspieler, ein Spanier. Das wäre eine Glanzrolle für den. Und Christoph Waltz und so, Christoph kenne ich schon seit 30 Jahren. Ich glaube schon, dass der auch mit täte, aber jetzt müssen wir zuerst mal das überhaupt finanzieren können.
Das ist es.
Und dann habe ich noch zwei andere Drehbücher geschrieben, vom Christian Mehr, Romane, die habe ich in Drehbücher umgewandelt. Das eine ist Die letzte Insel und das andere Der Deal mit dem Universum. Ja, und dann bin ich in Vorbereitung mit dem Uli Bre einen Tatort zu machen. Mhm. Also entnutzt du.
Langweilig wird es nicht. Musik machen,
ja,
genau.
Ja, also Konzerte spielen wir mit der Rockband und mit der Jazzband, demnächst in Wien, in Baden, in Niederösterreich, keine Ahnung wo überall. Das ist so zwischendrin so, das ist so wie ein Saunaabend.
Ist das so mittlerweile so, wo du sagen kannst, das ist so das Hobby, wo man ja ein bisschen zurückziehen kann, wo ich sage, ja.
Ja, vor allem das Buch hier.
Für Seelenheil.
Genau. Ist schon gut, Seelenheil. Ich bin sowieso in einer glücklichen Situation mit meinen zwei Mörtler. Oder da ist Seelenheil genug und Streichleinheiten. aber Rockmusik oder Jazz, ein Jazzkonzert oder sowas, es ist einfach live immer das Geilste, was es gibt. Ist eh klar, weil da bist du mit Leuten zusammen, oder? Schreiber ist eine einsame Geschichte. Mhm. Und Regieführer, das ist kommunikativ und ist auch wahnsinnig schwer. Aber das, was halt am Orgasmus am nächsten kommt, ist halt ein Rockkonzert.
Das sagen einige, ja. Die vor der Kamera wäre für die nie eine Option gewesen. Weil eigentlich würde man jetzt erwarten, einen Rock, also einen Sänger oder einen Musiker oder einen Künstler, das sind ja eigentlich ein bisschen narzisstisch, also die Benjo selber.
Die Benjo kannst du ruhig sagen,
gehörige Narzisst. Also das heißt, die sind ja nicht so ungern im Rampenlicht. Als Regisseur bist du ja jetzt nicht unbedingt so im Rampenlicht. War die Schauspielerei vor der Kamera, war das nie ein Thema für dich?
Nein, da bin ich, will jetzt viel nachdenken. Ist nicht gut. Als Schauspieler musst du in der Figur drin stecken. Ganz tief drin. Da musst du alles vergessen. Da darfst du nicht denken, den zweiten, der in dir steckt, oder den vierten, fünften, der in dir steckt, außer schauen lassen und sagen, bin ich jetzt gut oder was? Achtung, ich spiele. Nein, no way. Und das ist bei der Musik Gottes. Wenn ich rausgegangen und spiele, bist du sofort eingetaucht in die Musik und da denkst du nichts mehr. Da gehst du einfach auf einen Abgrund dazu oder in den Himmel auf oder irgendwo eine.
Einfach Vollgas.
Whatever. Vollgas. Und es muss ein Schauspieler auch. Und ich habe ja selber mal in meiner Fernsehshow mal zwei, dreimal gespielt. Mhm. In der Rock, wie hat das geheißen? Ja, Professor, ja genau, wo ich Beatrix kennengelernt habe. Und das auch mal in Spanien unterreiten, da spiele ich der Bilgeri, wie er alt wird. Mhm. Als uralter Mann und so weiter. Und es ist halbwegs gegangen zwar, aber ich als Regisseur habe gesagt, komm, lass das Leben. Das ist,
du denkst viel zu viel. Nein,
ich denke viel zu viel nach und denke, mein, mache ich es jetzt gehörig oder nicht? Unsicherheit und das darf alles nicht sein. Oder? Ja. Bei vielen Schauspielern merkt man das, bin der nicht so guter Schauspieler, sogar wenn die Kamera hinterher ist. Mhm. Also am Hinterkopf und du siehst nur der halbe Körper, du spürst die Kamera. Ja. Obwohl er da gerne nicht herlugt. Also ja. Du spürst an der Verkrampfung des Körpers, spürst
dich.
Das geht nicht.
100% und
das können die Amis wahnsinnig gut. Darum kann man dort wahnsinnig viel lernen. Das sind die Besten, was das anbelangt. Engländer auch. Franzose, Italiener, aber am schwierigsten haben es da wirklich die mitteleuropäischen Menschen. Die sind ein Kleine anders gepolt, was die Emotionalität anbelangt und auch die Extrovertiertheit. Mhm. Amerikaner haben das von Anfang an, oder? Die sind, da gibt es Kinderschauspieler, dass du denkst, das darf ich wollen, nicht weiß ich. Die heulen da vor, mit diesen 6, 7 Jahre alt und so weiter und spielen, dass du die Kamera nicht spürst, oder? Das ist eine ganz große Begabung. Die habe ich nicht, aber ich weiß, wer sie hat. Mhm. Und darum bin ich ein Regisseur, ein guter.
Hoffe. Ja, super. Dann würde ich sagen, ich sage nochmal vielen Dank für die Zeit.
Danke euch.
Sehr schönes Gespräch, sehr spannende Einblicke.
Gute Frage.
Hat mir viel Freude gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen bei uns.
Yes, sir.
Wir werden natürlich wieder Verfolger, was du so machst, was es aus dem Hause Bilgeri Neues gibt.
Okay.
Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag in dem Fall.
Danke.
Danke dir.
Peace out.